Ja, es wurde vorhin schon gerätselt, was ihr da so seht. Das ist nicht Griechenland, das ist der See Genezareth. In Israel natürlich. Ja, ich habe heute richtig Glück gehabt. Und zwar wisst ihr ja, wir suchen uns die Predigtexte nicht selber aus, sondern erst fällt das Datum und dann nimmt man den Predigtext. Und da habe ich gedacht, so, jetzt mal ein Volltreffer, weil so ein leichter Text, den kriegst du selten. Ein vorgeschlagener Text aus dem Markus-Evangelium und eine Überschrift dazu ist auch schnell gefunden: Jesus bewahrt im Sturm des Lebens. Und damit ist auch schon die Botschaft fertig. Und ebenso schnell wissen Zuhörerinnen und Zuhörer schon jetzt, um welchen Text es geht. Na klar, die sogenannte Stillung des Sturmes steht heute auf dem Programm. Selbst die nicht so ganz bibelfest unter uns und jene, die die Predigt im Netz vielleicht irgendwann hören, kennen den Inhalt im Wesentlichen. Die Geschichte ist auch blitzschnell erzählt. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs. Der See ist 21 Kilometer lang, etwa 12 Kilometer breit und etwas über 40 Meter tief. Unsere Chorleute und Leutinnen, sagt man glaube ich heute, kennen den Dümmersee recht gut. Der Dümmersee, der ist, na, wisst ihr das, 5 Kilometer lang und etwa 2,5 Kilometer breit und 2 Meter tief, keine 2 Meter teilweise. Mit einem lahmen Segelboot und schlechtem Wind braucht man dort weniger als eine halbe Stunde, um das Gewässer zu überqueren, von einer Seite auf die andere zu kommen. Ja, also nicht zu vergleichen. Der See Genezareth dagegen ist da schon ein stattliches Gewässer und bis heute, und das zeichnet ihn aus, für seine plötzlichen Stürme berüchtigt. Manche nennen ihn auch das Galiläische Meer. Der Grund für die Stürme: hier ist eine spezielle und weltweit einzigartige Lage, etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel, umgeben von hohen Bergen, obwohl das hier im Hintergrund gar nicht so aussieht. Umgeben von hohen Bergen kommen da Fallwinde herunter, die teilweise 80 Stundenkilometer schnell sind. Das entspricht ungefähr Windstärke 9. Und natürlich bauen sich dann auch sehr schnell meterhohe Wellen auf. Kleine Boote überstehen das manchmal nicht. Und wohl mit einem solchen Boot ist Jesus mit seinen Jungs unterwegs gewesen, um etwas Wegstrecke auf einer Reise durch Galiläa zu sparen und abzukürzen. Ja, für die zwei oder drei Menschen unter uns, die den Markus-Text nicht kennen oder sich nicht erinnern, lese ich ihn jetzt nochmal. Er ist kurz. Markus 4, 35 bis 41. Und am Abend desselbigen Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote mit ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Der sprach zu ihm: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Drei Gedanken dazu. Der erste: Christen sind nicht frei von Angst, weil sie Menschen sind und bleiben. Ein zweites: Jesus versteht unsere Ängste und hilft uns. Und ein drittes: jedes menschliche Leben hat einmal seinen Titanic-Moment. Zum Ersten, Christen sind nicht frei von Angst, weil sie Menschen sind und bleiben. Wer sich einem Boot anvertraut, sollte grundsätzlich keine Angst vor diesem Verkehrsmittel haben. Dasselbe gilt natürlich auch für Flugzeuge. Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass rund 10% der Menschen aus Angst auf Flugreisen verzichten und immerhin 50% ein gewisses Unbehagen in der Magengrube fühlen, wenn sie einen Flieger besteigen. Ich gehöre zu der ersten Gruppe und weiß aus den wenigen Flügen unter anderem nach Israel, wie sich Angst anfühlt. Jedoch was Schiffsreisen angeht, vergleiche ich mich manchmal arrogant mit Jesus. Denn die Stürme und brausenden Wogen halten mich als inzwischen alten Segelbegeisterten nicht vom Schlaf auf einem Boot ab. Wir haben tatsächlich schon den einen oder anderen Sturm auf Ost- und Nordsee erlebt. Meiner Frau, die sich der gefährlichen Fliegerei verschrieben hat und da keinerlei Ängste verspürt, ist eine stürmische Bootstour jedoch niemals so ganz geheuer. Ja, ängstigt sie sogar. So ergänzen sich Gefühle und fördern das gegenseitige Verständnis auf verschiedenen Ebenen. Naja, ich muss zugeben, der letzte Sturm auf dem Meer, den wir erleben mussten, gab mir allerdings auch zu denken. Es geschah auf einem dieser heute verruchten Kreuzfahrtschiffe vor der norwegischen Küste. Der Sturm verstärkte sich den ganzen Tag über und fand seinen Höhepunkt in der Nacht. Mit schließlich über 180 Stundenkilometern. Über Stunden. Die Wellen bauten sich schließlich auf 13 Meter auf und unser Kahn knarrte unter Deck in einer Weise, wie ich das noch nicht gehört hatte. Die Restaurants waren ziemlich leer, die Toiletten voll und blickte man in das Gesicht der Passagiere, so konnte man öfter eine gewisse Blässe erkennen, die vielleicht von einer tief sitzenden Angst genährt wurde. Tatsächlich war es mit mir noch nicht so weit und ich dachte bei einem Glas Rotwein, der gischt vor den Fenstern, darüber nach, was wäre, wenn? Und mir fiel zur Verstärkung dieses für mich neuen Gefühls leider auch die Geschichte eines alten Seebären ein, den wir mal in Schweden kennengelernt hatten. Und der erzählte, dass lange Schiffe sogar in der Mitte regelrecht durchbrechen können. Die Ingenieure nennen das Hodging und Zacking, durchhängen. Das ist auch schon passiert. Spätestens, wenn die Passagiere auf unserem etwa 300 Meter langen Dampfer nasse Füße bekommen hätten, wäre die Panik wohl nicht aufzuhalten gewesen und die Angst vor dem Tode gegenwärtig. Aus unserem Wohnzimmer ein Rembrandt, den ihr da seht. Ich habe ihn mal fotografiert. So hat Rembrandt 1633 die Sturmstillung gemalt. Genau das, was er da malt, war seinerzeit wohl das Gefühl der Jünger Jesu. Denn ihr Boot war schon voll mit Wasser, wie wir hörten, und der Sturm peitschte weiter. Da viele von ihnen Fischer waren und großen Seegang gewiss gewohnt waren, kam trotzdem starke Angst auf. Gewissermaßen waren sie sogar auf einer etwas anderen Kreuzfahrt. Sie hatten ja schließlich Jesus dabei. Wie aber konnte sich Panik überhaupt für diese, nennen wir sie die ersten Christen, entwickeln? Was hatten sie gegenüber uns nicht für ein Privileg, da sie doch schon live miterlebt hatten, was Jesus alles kann? Wir hören von Markus in den Kapiteln davor, von mancherlei Krankheiten, die geheilt wurden, der Aussätzige, der Gelähmte, der Mann mit der verdorrten Hand, all das hatten sie erlebt. Und heute kann man ja bei einer Heilung immer auch sagen, naja, die moderne Medizin war mindestens mitbeteiligt, naja, und vielleicht Gott auch. Waren damals erlebte Wunder nicht ungleich größer? Wunder geschehen, Heinz Werner. Ich war dabei, habt ihr im Chor oft gesungen. Sie waren live dabei. Wäre da nicht etwas mehr Vertrauen angesagt gewesen? In einer dieser lebensbedrohlichen Situationen sprechen sie zudem aber Jesus nicht als Retter an, sondern machen ihm sogar noch einen Vorwurf. Jesus, ist dir unser Schicksal egal? Siehst du nicht, wir saufen ab. So wie es Markus hier berichtet, klingt es fast so wie, dir Jesus kann ja eh nichts passieren, aber wer kümmert sich um uns? So ganz unrecht haben die Jünger ja damit nicht. Was sollte dem Gesandten Gottes denn auch schon passieren? Das weiß ja selbst der Teufel, wie wir aus der Bibel wissen. Aber wir als Jesus-Leute dürfen doch keine Angst haben. Wir haben doch Jesus und sind mit ihm auf der sicheren Seite des Lebens. Oder? Dem einen oder anderen Christenmenschen unter uns kommt jetzt vielleicht so ein nachdenkliches Na ja, aber in den Kopf. Bin ich vielleicht ein schlechter Christ, wenn ich da nicht so uneingeschränkt zustimme? Und gehöre ich vielleicht zu den Kleingläubigen oder Ungläubigen? Genau so überliefert es Markus. Jesus steht kurz im Boot auf, sagt nichts zu den Jüngern, hebt die Faust zu Wind und Meer und sagt, verstumme. Und gut ist, Ruhe. Ich sehe seine hochgezogenen Augenbrauen vor mir, wie er sich nun verständnislos den Jüngern zuwendet und sagt, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Also nicht einen kleinen Glauben, sondern keinen Glauben, sagt er. Alle drei Evangelisten, die diese Geschichte übermitteln, heben tatsächlich auf den Glauben der Jünger ab, mit dem es wohl nicht zum Besten steht. Im evangelikalen Lager hört man nicht selten dazu, du musst einfach mehr, sprich besser, glauben, dann wird dir geholfen. Du hast auch keine Angst mehr. Dieses Angstbarometer funktioniert ja so. Je höher die Lebensangst und der Zweifel, desto tiefer der Glauben. Schon Hiob hörte von seinen Freunden, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wiederherstellen deine Wohnung, wie es dir zusteht. Hiob 8. Aber wie bei Hiob gehören Zweifel, Angst und quälende Fragen zum Glaubensleben der Christen dazu. Wir sind und bleiben darin Menschen in unserer irdischen Existenz, die bis zum letzten Moment unseres Lebens umkämpft ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, aus Markus 9. Wir erinnern uns an den verzweifelten Ausruf des Vaters des schwerkranken Jungen. Das sind die Situationen in den Lebensstürmen auf dem Boot, auf unserer Fahrt durch das Leben. Wir wissen, Jesus ist da, aber wir sind nicht gewiss, wie es weitergeht und haben sogar Angst davor. Die Geschichte von der Sturmstillung endet bei Markus mit dem Unverständnis von Jesus für die ängstlichen Jünger. Aber ist das wirklich so? Ein zweites, Jesus versteht unsere Ängste und hilft uns. Kann er unsere Lebensangst verstehen? Wer kann den überhaupt verstehen, wie es mal in einem genialen Filmtitel von Rainer Werner Fassbinder hieß, Angst essen Seele auf. Angst frisst sich in unser Inneres und droht dann unser Leben fortan zu bestimmen. Du verstehst mich nicht. Wer hat diesen Satz nicht schon mal gegenüber nahestehenden Menschen etwas vorwurfsvoll gebraucht? Warum das vielleicht tatsächlich so ist, liegt aber einfach daran, weil es uns nie gelingt, uns in den anderen Menschen mit 100% hineinzufühlen. Wir sind nicht ein Herz und eine Seele, wie es das Sprichwort will. Manche Menschen sind auch vielleicht gerade mit 10% am Herzen des anderen. Aber immer dann, wenn wir dieses Gefühl der speziellen Angst selbst an uns gespürt haben und erlebt haben, da ist Verständnis da. Ich denke dann an die Worte von Jesus am Kreuz. Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. Es ist aramäisch. Lama Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen das. Sollte der, der das erlebte, nicht auch meine Angst, meine Todesangst verstehen? Nicht nur auf dem Boot sprach Jesus seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen auf ihren in Schleudern gekommenen Glauben an. In dem darin durchaus erkennbaren Vorwurf steckt aber letztlich der Aufruf, Vertrauen über den Augenschein hinweg zu haben. So musste es auch dem ungläubig genannten Thomas gesagt werden, dem die Auferstehung zweifelhaft war. Sei nicht gläubig, nicht ungläubig, sondern gläubig, so sagt Jesus ihm. Wir kennen die Geschichte und wissen, wie einfühlsam Jesus auf Thomas reagierte, aber auch auf die Menschen, die im Boot saßen, die ließ er nicht im Stich. Es gibt keinen biblischen Bericht, in dem Jesus Menschen Hilfe verweigerte. Also, damit scheint doch klar zu sein, wenn Jesus auf dem Lebensboot ist, dann ist es so oder so unsinkbar. Ist das wirklich so? Jedes menschliche Leben hat einmal seinen Titanic-Moment. Wir sehen hier dieses stolze Schiff, die Titanic, im Hintergrund. Mindestens in Europa gibt es wohl kaum einen Menschen, der nicht weiß, was sich mit ihm verbindet. 1912, nach 3 Jahren Bauzeit fertiggestellt, eine Meisterleistung der damaligen Schiffsbaukunst. 282 Meter lang, doppelter Schiffsboden, 16 Abschnitte im Rumpf, die sich bei Wassereinbruch automatisch schlossen. Selbstschließende Stahltüren hatte man damals schon eingebaut. Ingenieure bezeichneten dieses Schiff praktisch als unsinkbar. Die Werbung der Reederei machte daraus unsinkbar. 3.300 Passagiere und Besatzungsmitglieder fanden Platz auf dem Schiff. 800 Besatzungsmitglieder etwa. Fast alles, was heute auf Kreuzfahrtschiffen angeboten wird, hatte die Titanic auch schon. Fitnessräume, Konzertsaal, beheiztes Schwimmbad, Squashplätze und vieles mehr. Aber natürlich keineswegs für alle. Denn die Passagiere waren in 3 Klassen eingeteilt, von reich, deutlich weniger reich, bis die, die als Auswanderer ihre Ersparnisse zusammengekratzt hatten, um in Amerika ein besseres neues Leben zu finden. So ist die Titanic im Grunde ein großes Gleichnis auch für unsere heutige Gesellschaft. In allen 3 Klassen auf der Titanic gab es eine große Zahl von Christen. Es wurden sogar Gottesdienste angeboten, so etwa auch einen Tag vor dem Untergang am Sonntag, dem 15. April 1912. Man könnte so gesehen sagen, Jesus war an Bord. Denn, wie heißt es, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder nicht? Dieses Bild zeigt die sinkende Titanic. Natürlich im Smartlos-Zeitalter oder smartlosen Zeitalter. Es gibt keine Originalaufnahmen. Hier hat ein bekannter Maler hat das einmal so dargestellt, wie es sich vielleicht ereignet hat. Aber anders als damals auf dem See Genezareth gingen hier an dieser Stelle viele Christen mit ihrem Glauben unter. Und besonders jene, die Jesus immer am Herzen lagen, jene aus der 3. Klasse. für die es keine Rettungsboote gab. Wie konnte das geschehen? Ist Jesus nicht aufgewacht? Haben sie nicht genug geglaubt? Die Geschichte des damals an Bord befindlichen und später ertrunkenen Baptistenpredigers John Harper ist dem einen oder anderen sicher bekannt. Er weigerte sich, ein Rettungsboot zu besteigen und evangelisierte bis zum letzten Moment. Seine Botschaft: Glaubt an den Herrn Jesus, dann werdet ihr gerettet. Wir wissen, was er meinte. Er redete nicht vom Strohhalm der leiblichen Rettung, sondern von der Rettung aus dem sicheren Tod hinein in die Welt Gottes. Wir alle können unseres Todes gewiss sein und werden als Menschen mit unserem Lebensboot einmal untergehen. Das wird unser Titanic-Moment. Und wie auf der Titanic, die einen werden aus einem Leben in Fülle, die anderen aus einem Leben aus Armut gerissen, mit unter 10 Jahren oder mit über 90 Jahren. Wie auf der Titanic lassen sich der Zeitpunkt und die Umstände nicht verlässlich berechnen. Und unser Meister fragt nicht danach, dass wir umkommen. Wer schon ein paar Jahre Glaubenserfahrung hinter sich hat, kann mit dem Liederdichter gewiss entgegnen und singen: Ihr habt's im Kopf. Lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet, der die Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Jesus ist immer da. Und ich bin überzeugt, gerade auch in dem Titanic-Moment unseres Lebens, der sehr mit Leid ausgefüllt sein kann. Mit ihm an der Seite stirbt es sich jedoch anders. Davon berichten immer wieder Angehörige von Sterbenden. Ich fasse zusammen. Christen sind nicht frei von Angst, weil sie Menschen sind und bleiben. Die Stürme des Lebens bleiben auch Christen nicht erspart. Immer wieder werden wir in Lebenssituationen geraten, die uns ängstigen. Wir dürfen sicher sein, Jesus ist mit uns im Lebensboot. Wir dürfen ihn wecken und um seine Hilfe bitten. Und er ist es, dem Wind und Wellen gehorchen. Ein zweites: Jesus versteht unsere Ängste und hilft uns. Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, Johannes 16. Er kennt unsere Ängste gut und bat einst selbst darum, dass der beängstigende Kelch des Leids an ihm vorübergehen sollte, Matthäus 26. Der, der selbst Angst kennt, versteht die Ängstlichen gut. Da heißt es: Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut. Matthäus 9. Seine Hilfe ist so gesehen immer nur ein Gebet entfernt. Aber jedes menschliche Leben hat seinen Titanic-Moment. Wir bleiben auch als Christen den oft schwer zu berechnenden Stürmen des Lebens ausgesetzt. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass der gnädige Gott uns zur Seite steht und auch schon oft, manchmal unbeachtet, den Wind einschlafen ließ, der uns durchschüttelte. Viele Stürme haben wir überstanden und werden sie hoffentlich noch überstehen. Doch dem Titanic-Moment unseres Lebens werden wir einmal erleben und nicht entkommen, wenn unser irdisches Lebensschiff schließlich doch sinkt. Dann aber mit Jesus auf unserer Seite, der uns in ein ganz anderes Leben retten wird. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen, Christus Jesu. Amen.